Ja, der Sommer und Herbst 2023. Wir machen eine kleine Zeitreise. Die waren für mich durchzogen von einer immer wiederkehrenden biblischen Geschichte. Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Die können wir im ersten Buch Mose, Kapitel 28, nachlesen. Und in dem Sommer begegnete mir auf verschiedenste Weise immer wieder dieser Text. Der sprach ganz spezifisch in Situationen hinein. Und dann habe ich schließlich im November an einem Tag in mein Tagebuch Folgendes geschrieben. Gott ist auch heute in diesem Tag. Jakob versucht, seine fragwürdigen Pläne zu verwirklichen. Aber Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin Jahwe. Er ist derjenige, der zum Ziel kommen wird. Habe den Eindruck, dass ich bezüglich dieser Geschichte und der Gegenwart Gottes in den nächsten Monaten besonders wachsam sein soll. Möglicherweise ist sie richtungsweisend für unseren zukünftigen Einsatzort. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, kurz danach begann Johannes' dreimonatige Sabbatzeit. Ich habe in der Zeit weiter gearbeitet, aber ich entschied mich, auch eine Gemeindepause zu machen. Und wir besuchten dann in diesen drei Monaten an den Sonntagen verschiedene andere Gemeinden in Osnabrück und im Umkreis. Und der erste Sonntag in der Sabbatzeit, der führte uns nach Münster. Und nach einem Gottesdienst schlenderten wir dort durch die Altstadt. Und dann fiel unser Blick auf die Lamberti-Kirche, an deren Kirchturm eine hohe Leiter ragte. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier geht. Nein, was muss ich tun, Michael? Es ist ein... Ah. Ja. Genau, also er fiel auf diese Lamberti-Kirche, die seht ihr hier. Da ist außen am Kirchturm, das ist auch immer noch so, eine Leiter angebracht und die findet sich auch innen im Kirchturm. Genau, und das Besondere finde ich auch, also das sieht man da jetzt nicht so gut, also das rechte Bild ist innen in der Kirche und diese Leiter, die beginnt innen über dem Taufbecken und die setzt sich dann quasi außen an der Kirche fort bis zum Himmel. Und das sprach mich besonders an, weil ich war ja schon seit einer ganzen Weile mit diesem Geschichte und mit diesem Thema Jakob und die Himmelsleiter unterwegs. Und ich habe eigentlich ab diesem Zeitpunkt gedacht, diese Geschichte und diese Himmelsleiter, die wird eine ganz, ganz große Rolle in diesem ganzen Prozess spielen, wo wir hingehen, was meine Berufung betrifft, weil zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, dass ich tatsächlich Pastorin werden würde. Und ich habe mir das irgendwie so sehr eindrücklich vorgestellt. Also wie so ein großer himmlischer Fanfarenstoß, der mir dann sagte, wenn ich irgendwo hinkam, so, das ist es, hier ist der Platz. Also zum Beispiel, wir kommen in eine Gemeinde, zum Beispiel die Ansgar Wetzlar, und genau an dem Tag, wo wir zu Besuch da sind, wird dort eine Predigt zu diesem Bibeltext gehalten. Also was soll ich sagen? Es ist nicht passiert. Also habe ich entschieden, diese Predigt heute selbst zu halten. So, ich lese, jetzt, ich mache einen Test, jetzt habe ich rückwärts gemacht, ich halte es verkehrt rum, okay. Jetzt, also ich jetzt lese aus Genesis 28 die Verse 10 bis 20. Jakob hatte sich von Beersheba auf den Weg nach Haran gemacht. Dabei kam er an einen bestimmten Ort und übernachtete dort, weil die Sonne schon untergegangen war. Er nahm einen der Steine des Platzes, machte ihn zu seinem Kopflager und legte sich schlafen. Im Traum sah er einen Treppenaufgang, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Engel stiegen auf ihm hinauf und herab. Und auf einmal stand Jahwe über ihm und sagte: Passt. Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen und Osten, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommenschaft sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich überall, wohin du gehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Da erwachte Jakob und sagte: Tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief: Ehrfurcht gebietet dieser Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Er stellte den Stein, der an seinem Kopfende gelegen hatte, als Gedenkstein auf, goss Öl auf seine Spitze und gab dem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß der Ort Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den 10. Teil zurückgeben. Ja, ich habe die Predigt überschrieben mit: Wenn der Himmel die Erde berührt. Das ist jetzt verkehrt. Da. Wenn der Himmel die Erde berührt. Ihr konntet das jetzt gar nicht mitlesen, richtig? Doch? Ah, okay. Also, wenn der Himmel die Erde berührt, Jakob war ja schließlich an einem besonderen Ort. Ein Ort, von dem der Text sagt, dass dort das Tor des Himmels war. Quasi eine himmlische Schwelle, an der die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Ein Ort der Offenbarung Gottes. An diesem Ort kommen sich also Himmel und Erde ganz nah. Und was dann passiert, wenn Himmel und Erde sich ganz nahe können, können wir an diesem Text beobachten. Denn wenn der Himmel die Erde berührt, schreibt Gott Geschichte mit ganz normalen, fehlerhaften Menschen. Mal kurz in diese Geschichte reingezoomt, in diese Jakobsgeschichte. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Er ist ein Betrüger. Er hat seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht und mit Hilfe seiner Mutter dann auch noch um den väterlichen Segen gebracht. Der Bruder Esau, voller Wut und Rachegedanken, plant Jakob zu töten, sodass Jakob schließlich aus der Heimat fliehen muss. Und Ziel ist die Verwandtschaft mütterlicherseits im entfernten Haran. Dort soll er sich laut Rat der Mutter eine Frau suchen und warten, bis sich die dicke Luft gelegt hat. Das klingt alles so ein bisschen wie eine schlechte Vorabendserie auf RTL. Umso erstaunlicher ist es doch, dass Gott gegenüber diesem wirklich nicht heiligen Mann diese drei Zusagen, die er auch schon Abraham und Isaak gegeben hatte, erneuert. Es sind Zusagen von Land, zahlreichen Nachkommen und der Gottesgegenwart auf seinem Weg und für sein Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ungemein beruhigend und verheißungsvoll, dass Gott Geschichte mit sehr, sehr unvollkommenen Menschen schreibt. Und während sich Jakob den Segen seines Vaters ja ergaunert hat, richtig, erhält er den Segen und Zuspruch Gottes einfach so. Er hat ihn noch nicht mal gesucht. Er musste keinen Trick anwenden. Es kommt nicht auf uns an, auf unser eigenes Vermögen, sondern es kommt auf Gottes Handeln an. Er schreibt auf krummen Lebenslinien ganz wunderbare Geschichten seiner Gegenwart. Und so sehe ich schon jetzt und träume von einer Kirche, die eine Gemeinschaft von unvollkommenen, gesegneten Menschen ist, mit denen Gott in seiner Kraft Geschichte schreibt. Wenn der Himmel die Erde berührt, wird es persönlich. Da ist dieser Ort in der Wildnis, wo sich Jakob ganz erschöpft von seiner Flucht und den Kopf bestimmt voll mit Sorgengedanken hinlegt. Und dieser Ort, der wird zum Ort der persönlichen Gottesbegegnung. Bis zu diesem Moment waren die Seiten in Jakobs geistlichem Tagebuch von seinen Erlebnissen mit Gott vollkommen leer. Er hatte einfach noch keine Erfahrung mit Gott gemacht. Und nun macht sich Gott ihm bekannt. Ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und Gott Isaaks. Und bisher hatte dieser Jakob nur von seinen Vorfahren, von seinen Großeltern und von seinen Eltern von diesem Gott gehört. Also er kannte Gott quasi nur vom Hörensagen. Er wuchs mit diesen ganzen traditionellen Erzählungen auf. Immer, immer wieder wurden sie erzählt. Die Geschichten, die seine Großeltern Abraham und Sarah und seine Eltern Isaak und Rebekka erlebt hatten. Er kannte sie wirklich auswendig. Und nun spricht Gott ihn ganz persönlich an. Er zeigt sich ihm als der lebendige Gott. Und das ist bis heute die Sehnsucht Gottes, sich jedem einzelnen Menschen in Liebe und Erbarmen zuzuwenden, sich bekannt zu machen, so als wäre dieser Mensch der Einzige auf der Welt. Und auch ich würde heute hier nicht stehen, wenn es nicht diesen Moment gegeben hätte. Es gab viele Momente, aber ich habe einen herausgegriffen, wo ich sagen würde, da hat sich Gott mir wirklich persönlich gezeigt. Das war damals in einem Gottesdienst in Marburg im Jahr 1991. Ich bekam damals als Erstbesucherin eine kleine Willkommenstüte. Und darin steckte unter anderem ein Bibelvers, damals noch handgeschrieben auf einer kleinen Karteikarte. Und der war aus Jesaja 30. Darauf stand: Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei, und darum macht er sich auf, dass er sich euer erbarme. Und das war im Rückblick für mich ja wirklich so ein Jakobsmoment und eigentlich der ganz staunende Beginn eines Weges mit einem Gott, ja, der das Du sucht, der mich persönlich meint. Und ich glaube, wenn ich euch so angucke, dieser Gottesdienstraum ist voll von solchen Geschichten. Wir hätten alle solche Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, wir sollten das auch immer wieder tun. Das ermutigt uns gegenseitig. Und es ist auch ermutigend für Menschen, die diesen Gott noch gar nicht kennen, und kann dazu einladen. Ja, ich sehe schon jetzt und träume von einer Kirche, die Räume eröffnet, in denen Menschen eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Wenn der Himmel die Erde berührt, wird der Alltag zum heiligen Ort. Als Jakob aus seinem Traum erwacht, ist er regelrecht erschüttert. Tatsächlich, Jahwe ist an diesem Ort und ich habe es nicht gewusst. Er fürchtete sich und rief: Ehrfurcht gebietet dieser Ort. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Warum ist Jakob so dermaßen erschüttert? Ich glaube, es liegt daran, dass Gott ihm an einem Ort begegnet, von dem er das überhaupt nicht erwartet. Er befindet sich weder auf einer christlichen Konferenz, noch auf einer Klostereinkehrzeit, noch in einem Gottesdienst, sondern er ist auf der Flucht. Irgendwo im Nirgendwo, irgendwo in der Wildnis. Und seitdem er geflohen ist, gleicht jeder Tag dem anderen. Laufen, laufen, eine kurze Pause, laufen, immer noch laufen. Und dann erschöpft den mit sorgenvollen Kopf auf ein hartes Kopfkissen betten. Vielleicht kommt dir das sogar bekannt vor. Klingt irgendwie alltäglich. Als Jakob mit seinem Haran-Tunnelblick durch seinen Alltag läuft, stolpert er quasi gewissermaßen aus Versehen über dieses Haus Gottes. Jakob wacht aus seinem Traum auf für die Realität Gottes mitten in seinem Alltag. Und er staunt ehrfürchtig darüber, dass das Göttliche mitten im Alltäglichen erfahrbar ist. Das Tor zum Himmel ist nicht speziellen Orten, Gemeinden, Gebäuden oder Zeiten vorbehalten. Dieses Tor zum Himmel, das ist überall und jederzeit. Ich sehe schon jetzt und träume von einer Kirche, die immer wieder zum Tor des Himmels wird und Menschen zurüstet, um mitten im Alltagsleben Gottes Gegenwart zu erfahren. Wenn der Himmel die Erde berührt, zeigt sich die Treue Gottes. Ich finde es sehr erstaunlich, welche Schlüsse Jakob aus dieser Erfahrung der Gegenwart Gottes zieht. Er war ja gerade noch so erschüttert. Und während man dann beim Lesen der Geschichte ab dieser Stelle schon richtig erwartungsvoll auf diese Szene der absoluten Kapitulation und Hingabe Jakobs wartet, ist seine Antwort eine ganz andere. Es heißt im Text, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Wenn Gott, dann. Jakob stellt Bedingungen. Ich finde das irgendwie ganz schön dreist. Aber Gott lässt sich darauf ein. Und ich glaube, es ist ja tatsächlich so, einmalige oder gelegentliche Begegnung Gottes im Alltag oder wo auch immer, die reichen nicht aus für eine belastbare und hingegebene Beziehung von Mensch zu Gott. Jakob will erleben, wie sich dieser Gott nun auch kümmert auf dem Weg und treu zu seinen Verheißungen steht. Und diese Treue Gottes, die sehen wir ja oft erst im Rückblick, so wie auch Jakob. Einige Kapitel später lesen wir in Kapitel 35, wie Jakob viele Jahre später mit seiner großen Familie nach Bethel zurückkehrt. Er animiert die ganzen Menschen, die bei ihm sind, und sagt, lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. In diesen paar Kapiteln, die die Bibel dort umreißt, ist so viel passiert. In Jakobs Leben ist so viel passiert. Jakob hat eine Familie gegründet. Er hatte viel Stress mit seinem Onkel Laban. Er ist selbst übers Ohr gehauen worden. Er hat mit Gott gekämpft und er hat von Gott einen neuen Namen bekommen. Und schließlich hat er sich sogar mit seinem Bruder Esau versöhnt. Und er hat sich verändert auf diesem Weg. Jetzt ist Jakob nicht mehr der Betrüger, sondern er ist Israel, der mit Gott kämpft oder der für Gott kämpft. Gott hat so einen langen Atem mit seinen Menschen. Und ich finde, man sieht es an dieser Geschichte von Jakob so schön, wie Gottes Treue Lebensgeschichten und Menschenschicksale verändert. Und das macht er bis heute. Diese Treue Gottes, ja, die habe ich auch empfunden, jetzt so im Vorbereiten auf diesen Tag, im Vorbereiten auf die Predigt. Ihr habt schon gemerkt, ich habe meine alten Tagebücher von vor 2, 2,5 Jahren hervorgekramt, nochmal gelesen und war wirklich berührt davon, wie sehr sich Gottes Treue gezeigt hat in den vergangenen Jahren. Aber erst rückblickend, als ich drin steckte, war es oft nicht so schön. Und jetzt im Rückblick hat es mir oft, ja, wirklich ganz dankbar die Tränen in die Augen getrieben, wie treu Gott ist. Ja, ich sehe schon jetzt und träume von einer Kirche, in der Menschen durch Gottes Treue Veränderungen erfahren und auf seine Treue antworten, indem sie Gott hingegeben nachfolgen. Wenn der Himmel die Erde berührt, ist die Antwort Gebet. Jakob macht diesen feierlichen Eid und er beendet diesen Eid folgendermaßen. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen. Und von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den 10. Teil zurückgeben. Vielleicht habt ihr es gemerkt, plötzlich wird im letzten Satz dieser Eid zum Gebet. Das feierliche Versprechen geht über in die Du-Form. Plötzlich spricht Jakob Gott mit Du an. Jakob ist persönlich angesprochen und nun spricht er auch zu Gott. Beziehung entsteht und Beziehung lebt, wie wir alle wissen, von Kommunikation, vom Gespräch. Und wenn der Himmel die Erde berührt, dann führt uns das immer ins Gebet, in das Gespräch mit Gott. Das ist eins meiner Herzensthemen und ich glaube, es ist tatsächlich auch Teil meiner Berufung, habe ich auch im Rückblick nochmal so festgestellt. Denn jetzt kommen wieder die Tagebücher. Bei meiner Lesereise dadurch stellte ich fest, dass im August 23 ein besonderer Himmelsleitertag war. An dem Tag begegnete mir der Text gleich zweimal. Einmal in einem Buch, das ich zu der Zeit las. In jedem Tag las ich ein Kapitel. An dem Tag war Jakob und die Himmelsleiter dran. Und außerdem auch noch morgens in meiner Bibellese, in meiner Andacht. Mich sprach an dem Tag besonders der Satz an: Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und das sprach mich deshalb so besonders an, weil ich einen Tag davor erlebt hatte. Damals haben wir in unserer Gemeinde in Osnabrück renoviert und ich war mit einer Freundin zuständig, um den Gebetsraum einzurichten. Und wir standen nun in diesem frisch gestrichenen leeren Raum und haben überlegt, wie machen wir das alles jetzt? Und wir dachten über einen Platz nach, wo ein unliebsamer Schrank stehen könnte. Da sind zwei Freundinnen von mir da, die wissen, was ich jetzt damit meine, weil dieser Schrank sollte in den Raum, wir wollten ihn aber eigentlich nicht. Der war nicht für den Gebetsraum gedacht. Dieser Schrank war 1,50 Meter breit und wir loteten nun aus, an welche Wand können wir den nun stellen. Ich bin ein bisschen größer als 1,50 Meter, aber um das zu demonstrieren, habe ich mich da auf den Boden gelegt, an verschiedenen Stellen, um zu gucken, wo könnte dieser Raum gut liegen, dieser Schrank gut stehen. Und dann las ich nun einen Tag später diese Bibelstelle und da stand dann: Das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben. Und ich musste sofort an den Tag davor denken und dachte, ich lag im Gebetsraum. Ich glaube, das ist wirklich wahr. Gebet ist wirklich mein Auftrag. Das klingt jetzt wirklich lustig, aber ich habe das wirklich so empfunden, dass Gott sagt, doch, deine Aufgabe, dein Auftrag ist Gebet. Ich sehe schon jetzt und träume von einer Kirche, deren Herzschlag und Antrieb das Gebet ist. Und nun zu guter Letzt. Wenn der Himmel die Erde berührt, geschieht das in einer Person. Die Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter, so ist sie in den meisten Bibelübersetzungen überschrieben. Die Übersetzung, die ich gewählt habe, die spricht vom Treppenaufgang. Eigentlich war es mehr so eine Rampe. Ich finde, das seht ihr hier auf diesen Bildern auch schön. Es war wie so eine aufgeschüttete Rampe, die zum Himmel führte. Aber es hat sich eigentlich dieser Ausdruck von der Himmelsleiter durchgesetzt. Und so war das dann auch in der Kirchengeschichte. Augustinus zum Beispiel sah in der Leiter 7 Stufen von christlichen Tugenden, auf denen der Christ zu Gott aufsteigt. Oder Johannes Climacus, sein Nachname sagt es schon, machte daraus 30 Stufen für Mönche, die sie erklimmen sollten, um Gott näher zu kommen. Jetzt kommt einer, wo ich nicht weiß, wie man seinen Vornamen ausspricht. Giugio, Guigo, der Kartäuser, verband die Stufen mit geistlichen Übungen. Und diese ganzen Ansichten hatten so gemeinsam, dass der Mensch sich anstrengt, zu Gott zu kommen. Auch die Künstlerin, die in Münster diese Himmelsleitern installiert hat, die möchte eigentlich dadurch auf christliche Tugenden hinweisen und dass wir als Menschen ja so angespornt werden, besser zu werden, bessere Menschen zu werden in dieser Welt. Es geht also um Menschen, die auf der Leiter Richtung Himmel streben. Ja, nur ist es so, dass der Himmel einmal in der Weltgeschichte sehr entscheidend diese Erde berührt hat. Im Johannesevangelium im 1. Kapitel lesen wir folgenden Vers. Und er, also Jesus, spricht zu ihm, Nathanael ist gemeint: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Jesus wird hier als die wahre Himmelsleiter vorgestellt. In ihm kommt Gott zu uns herab. Uns entgegen. Wir müssen nicht hinaufklettern, sondern Gott beugt sich wirklich tief herab. Er wird Mensch, um uns nahe zu sein und um den Himmel auf die Erde zu bringen. Im selben Kapitel heißt es auch: Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Ich mag das sehr in einer englischen Übersetzung. Da heißt es: The word moved into the neighborhood. Das Wort bewegte sich in die Nachbarschaft hinein. Es bewegte sich innerhalb der Nachbarschaft. Diesen herabgekommenen Gott, den können wir nicht für uns behalten. Und wir wollen seiner Bewegung und seinem Erbarmen und seiner Liebe und Zuwendung in die Nachbarschaft hinein folgen. Ich sehe schon jetzt und träume von einer Kirche, die mit Jesus in die Nachbarschaft und in diese Stadt geht und für viele Menschen die Verbindung zwischen Himmel und Erde wiederherstellt. Eine Kirche, die Liebe Gottes zu den Menschen bringt, sein Erbarmen. So viel zum Text. Wir sind nun also eben auch ohne eine solche Predigt nach Wetzlar gekommen. Inzwischen blicken wir schon ganz dankbar und staunend auf fast 9 Monate Dienst hier zurück. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und in der Vorbereitung gerechnet. Morgen sind es seit unserem Umzug genau 40 Wochen vergangen. Das ist genau eine Schwangerschaft. Und ich habe quasi meine Ordination ausgebrütet. Und wo wir ja schon bei Jakob und den Träumen sind, in diesem besagten Jahr 2023, in dem Herbst, da habe ich zweimal geträumt, dass ich schwanger bin. Schwanger mit einer neuen und eigentlich alten Berufung. Jetzt kommt nochmal das Tagebuch. Da habe ich am 18.11. reingeschrieben. Ich habe letzte Nacht schon wieder geträumt, dass ich schwanger bin. Diesmal mit einem recht dicken Bauch. Und irgendwie waren die Menschen um mich herum besorgt, dass mit dem Kind etwas nicht stimmen könnte, beziehungsweise dass es tot sein könnte. Aber ich habe die Bewegung gespürt und war sicher, dass alles in Ordnung ist. Ja, fühle ich mich nun bereit zur Geburt? Ja, kaum. Es müsste mal jemand eine Predigt halten von einem Gott, der Geschichten mit fehlerhaften Menschen schreibt. Doch, ich bin bereit, nämlich weil Gott der eigentliche Akteur ist. Und weil Gott Geschichten von Himmelsleitern schreibt und dadurch spricht. An unserem ersten Sonntag hier in Wetzlar, als wir unseren ersten Gottesdienst hier hatten, sind Johannes und ich am Nachmittag bei ganz herrlich kaltem und sonnigem Winterwetter nach Braunfels gefahren, haben gestaunt über das wunderschöne Schloss und das entzückende kleine Städtchen, sind dort spazieren gegangen und wir kamen schließlich auch oben zum Schloss und gingen in die Schlosskapelle. Und dort liefen wir durch den Raum und standen schließlich an einem für Kirchens obligatorischen Kerzenständer. Ihr kennt das, wo man ein Licht anzünden kann, um es draufzustellen. Verblüffend war für uns dann die Form des Kerzenständers. Da stand sie, Jakobs Himmelsleiter. Das berührt mich immer noch so. Es war einfach ein Zeichen wirklich für Gottes Treue und Führung und Berufung. Und ich bin da sehr dankbar für. Und wir sind sehr dankbar dafür, hier bei euch zu sein. Amen.